Wir wollen Freiheit der Presse, der Gewerbe, des Handels. Wir wollen, dass alle Menschen ohne Vorrechte miteinander konkurrieren können und dass dem Verdienste seine Krone wird. Aber wir sind geknechtet, geknebelt. Was wollte ich eben sagen? Ja, passen Sie auf. Vor 4 Jahren sind die Bundesgesetze über die Universitäten und die Presse erneuert worden. Schöne Gesetze. Es darf keine Wahrheit niedergeschrieben oder gelehrt werden, die vielleicht nicht mit der bestehenden Ordnung der Dinge übereinstimmt. Verstehen Sie? Die Wahrheit wird unterdrückt. Sie kommt nicht zum Worte. Und warum? Einem idiotischen, veralteten, hinfälligen Zustand zuliebe, der, wie jedermann weiß, früher oder später ja dennoch abgeschafft werden wird. Ich glaube, Sie begreifen diese Gemeinheit gar nicht. Die Gewalt. Die dumme, rohe, augenblickliche Polizistengewalt. Ganz ohne Verständnis für das Geistige und Neue. Nein. Von allem abgesehen will ich nur noch eines sagen. Der König von Preußen hat ein großes Unrecht begangen. Damals, anno 13, als die Franzosen im Lande waren, hat er uns gerufen und uns die Konstitution versprochen. Wir sind gekommen. Wir haben Deutschland befreit. Toni, die ihn, das Kinn in die Hand gestützt, von der Seite betrachtete, überlegte einen Augenblick ernstlich, ob er selbst wohl wirklich geholfen haben könne, Napoleon zu vertreiben. Aber meinen Sie, dass das Versprechen eingelöst worden ist? Ach nein. Der jetzige König ist ein Schönredner, ein Träumer, ein Romantiker, wie Sie, Fräulein Toni. Denn eines müssen Sie beachten. Wenn die Philosophen und Dichter eine Wahrheit, eine Anschauung, ein Prinzip soeben wieder überwunden und abgetan haben, dann kommt allmählich ein König, der nun gerade dabei angelangt ist, der nun gerade dies für das Neueste und Beste hält und sich danach benehmen zu müssen glaubt. Ja, so ist es mit dem Königtum bestellt. Die Könige sind nicht nur Menschen, sie sind sogar höchst mittelmäßige Menschen. Sie sind immer um mehrere Postmeilen zurück. Ach, mit Deutschland ist es gegangen wie mit einem Burschenschaftsstudenten, der zur Zeit der Freiheitskriege seine mutige und begeisterte Jugend hatte und nun zum kläglichen Philister geworden ist. »Ja, ja«, sagte Toni, »alles gut. Aber lassen Sie mich das eine fragen, was geht Sie das eigentlich an? Sie sind ja gar kein Preuße.« »Ach, das ist alles eins, Fräulein Buddenbrook.« »Ja, ich nenne Ihren Familiennamen, und zwar mit Absicht.« Und ich müsste eigentlich noch Demoiselle Buddenbrook sagen, damit Ihnen Ihr ganzes Recht wird. Sind bei uns etwa die Menschen freier, gleicher, brüderlicher als in Preußen? Schranken, Abstand, Aristokratie, hier wie dort. Sie haben Sympathie für die Adligen. Soll ich Ihnen sagen, warum? Weil Sie selbst eine Adlige sind. Ja, haben Sie das noch nicht gewusst? Ihr Vater ist ein großer Herr und Sie sind eine Prinzess. Ein Abgrund trennt Sie von uns anderen, die wir nicht zu Ihrem Kreise von herrschenden Familien gehören. Sie können wohl einmal mit einem von uns zur Erholung ein bisschen an der See spazieren gehen. Aber wenn Sie wieder in Ihren Kreis der Bevorzugten und Auserwählten treten, dann kann man auf den Steinen sitzen. Seine Stimme war ganz fremdartig erregt geworden. »Morton«, sagte Toni traurig. »Nun haben Sie sich doch geärgert, wenn Sie auf den Steinen saßen. Ich habe Sie doch gebeten, sich vorstellen zu lassen.« »Oh, Sie nehmen die Sache wieder als junge Dame. Zu persönlich, Fräulein Toni. Ich spreche doch im Prinzip. Ich sage, dass bei uns nicht mehr brüderliche Menschlichkeit herrscht als in Preußen.« »Und wenn ich persönlich spreche«, fuhr er nach einer kleinen Pause mit leiserer Stimme fort, aus der aber die eigentümliche Erregung nicht verschwunden war, »so würde ich nicht die Gegenwart meinen, sondern eher vielleicht die Zukunft. Wenn Sie als eine Madame so-und-so einmal endgültig in Ihrem vornehmen Bereich verschwinden werden und man Zeit seines Lebens auf den Steinen sitzen kann.« Er schwieg. Und auch Toni schwieg. Sie blickte ihn nicht mehr an, sondern nach der anderen Seite, auf die Bretterwand neben ihr. Es herrschte ziemlich lange eine beklommene Stille. »Erinnern Sie sich«, fing Morton wieder an, dass ich Ihnen einmal sagte, ich hätte eine Frage an Sie zu richten? Ja, die beschäftigt mich seit dem ersten Nachmittage, als Sie hier ankamen, müssen Sie wissen. Raten Sie nur nicht. Sie können unmöglich wissen, was ich meine. Ich frage ein anderes Mal bei Gelegenheit. Es hat keine Eile. Es geht mich im Grunde gar nichts an. Es ist bloß Neugierde. Nein, heute will ich Ihnen nur das eine verraten. Etwas anderes. Sehen Sie mal. Hierbei zog Morton aus einer Tasche seiner Joppe das Ende eines schmalen, bunt gestreiften Bandes hervor und sah mit einem Gemisch von Erwartung und Triumph in Tonys Augen. »Wie hübsch«, sagte sie verständnislos. »Was bedeutet das?« Morton aber sprach feierlich, »Das bedeutet, dass ich in Göttingen einer Burschenschaftsverbindung angehöre. Nun wissen Sie es. Ich habe auch eine Mütze in diesen Farben, aber die habe ich für die Ferienzeit dem Gerippe in der Polizistenuniform aufgesetzt, denn hier dürfte ich mich nicht damit sehen lassen, verstehen Sie? Ich kann doch darauf rechnen, dass Sie reinen Mund halten. Wenn mein Vater von der Sache erführe, so gäbe es ein Unglück. Kein Wort, Morton. Nein, auf mich können Sie zählen. Aber ich weiß gar nichts davon. Sind Sie alle gegen die Adligen verschworen? Was wollen Sie?« »Wir wollen die Freiheit«, sagte Morton. »Die Freiheit?«, fragte sie. »Nun ja, die Freiheit, wissen Sie, die Freiheit«, wiederholte er, indem er eine vage, ein wenig linkische, aber begeisterte Armbewegung hinaus, hinunter, über die See hin vollführte, und zwar nicht nach jener Seite, wo die mecklenburgische Küste die Bucht beschränkte, sondern dorthin, wo das Meer offen war, wo es sich in immer schmaler werdenden grünen, blauen, gelben und grauen Streifen leicht gekräuselt, großartig und unabsehbar dem verwischten Horizont entgegendehnte. Toni folgte mit den Augen der Richtung seiner Hand, und während nicht viel fehlte, dass beider Hände, die nebeneinander auf der rauen Holzbank lagen, sich vereinigten, blickten sie gemeinsam in dieselbe Ferne. Sie schwiegen lange, indes das Meer ruhig und schwerfällig zu ihnen heraufrauschte. Und Toni glaubte plötzlich einig zu sein mit Morton in einem großen, unbestimmten, ahnungsvollen und sehnsüchtigen Verständnis dessen, was Freiheit bedeutete. 9. Es ist merkwürdig, dass man sich an der See nicht langweilen kann, Morton. Liegen Sie einmal an einem anderen Orte 3 oder 4 Stunden lang auf dem Rücken, ohne etwas zu tun, ohne auch nur einem Gedanken nachzuhängen? Ja, ja. Übrigens muss ich gestehen, dass ich mich früher manchmal gelangweilt habe, Fräulein Toni. Aber das ist einige Wochen her. Der Herbst kam, der erste starke Wind hatte sich aufgemacht. Graue, dünne und zerrissene Wolken flatterten eilig über den Himmel. Die trübe, zerwühlte See war weit und breit mit Schaum bedeckt. Große, starke Wogen wälzten sich mit einer unerbittlichen und furchteinflößenden Ruhe heran, neigten sich majestätisch, indem sie eine dunkelgrüne, metallblanke Rundung bildeten und stürzten lärmend über den Sand. Die Saison war völlig zu Ende. Der Teil des Strandes, den sonst die Menge der Badegäste bevölkerte und wo jetzt die Pavillons zum Teile schon abgebrochen waren, lag mit wenigen Sitzkörben fast ausgestorben da. Aber Toni und Morton lagerten nachmittags in einer entfernten Gegend, dort, wo die gelben Lehmwände begannen und wo die Wellen am Möwenstein ihren Gischt hoch emporschleuderten. Morton hatte ihr einen festgeklopften Sandberg getürmt, daran lehnte sie mit dem Rücken, die Füße in Kreuzbandschuhen und weißen Strümpfen übereinander gelegt, in ihrer weichen grauen Herbstjacke mit großen Knöpfen. Morton, ihr zugewandt, lag, das Kinn in die Hand gestützt, auf der Seite. Eine Möwe schoss dann und wann über die See und ließ ihren Raubvogelschrei vernehmen. Sie sahen die grünen, mit Seegras durchwachsenen Wände der Wellen an, die drohend daherkamen und an dem Steinblock zerbarsten, der sich ihnen entgegenstellte. in diesem irren, ewigen Getöse, das betäubt, stumm macht und das Gefühl der Zeit ertötet. Endlich machte Morton eine Bewegung, als ob er sich selbst erweckte, und fragte: »Nun werden Sie wohl bald abreisen, Fräulein Toni?«
»Nein.«
»Wieso?« sagte Toni abwesend und ohne Verständnis.
»Tja, mein Gott, wir haben den 10. September. Meine Ferien sind ohnehin bald zu Ende. Wie lange kann das noch dauern?«
»Freuen Sie sich auf die Gesellschaften in der Stadt?«
»Sagen Sie mal, es sind wohl liebenswürdige Herren, mit denen Sie tanzen.«
»Nein, das wollte ich auch nicht fragen.«
»Jetzt müssen Sie mir eines beantworten«, sagte er, indem er mit plötzlichem Entschlusse sein Kinn in der Hand zurechtrückte und sie anblickte.
»Es ist die Frage, die ich so lange aufgespart habe, wissen Sie? Nun, wer ist Herr Grünlich?«
Toni fuhr zusammen, sah ihm rasch ins Gesicht und ließ dann ihre Augen umherschweifen wie jemand, der an einen fernen Traum erinnert wird. Dabei wurde das Gefühl in ihr lebendig, das sie in der Zeit nach Herrn Grünlichs Werbung erprobt hatte, das Gefühl persönlicher Wichtigkeit.
»Das wollen Sie wissen, Morton?« fragte sie ernst.
»Nun, dann will ich es Ihnen sagen. Es war mir zwar höchst peinlich, verstehen Sie, dass Thomas den Namen am ersten Nachmittage erwähnte. Aber da Sie ihn einmal gehört haben...«
»Genug. Herr Grünlich, Bendix Grünlich, das ist ein Geschäftsfreund meines Vaters, ein wohlsituierter Kaufmann aus Hamburg, der in der Stadt um meine Hand angehalten hat.«
»Aber nein«, antwortete sie rasch auf eine Bewegung Mortens, »ich habe ihn zurückgewiesen. Ich habe mich nicht entschließen können, ihm mein Ja-Wort fürs Leben zu erteilen.«
»Und warum nicht?«
»Wenn ich fragen darf«, sagte Morton ungeschickt.
»Warum? Oh Gott, weil ich ihn nicht ausstehen konnte«, rief sie beinahe entrüstet.
»Sie hätten ihn kennen sollen, wie er aussah und wie er sich benahm. Unter anderem hat er goldgelbe Favoris. Völlig unnatürlich. Ich bin überzeugt, dass er sie mit dem Pulver frisierte, mit dem man die Weihnachtsnüsse vergoldet. Außerdem war er falsch. Er schwänzelte um meine Eltern herum und sprach ihnen in schamloser Weise nach dem Munde.«
Morton unterbrach sie.
»Aber was heißt, Sie müssen mir noch eines sagen, was heißt, das putzt ganz ungemein?«
Toni geriet in ein nervöses und kicherndes Lachen.
»Ja, so sprach er, Morton. Er sagte nicht, das nimmt sich gut aus oder das schmückt das Zimmer, sondern das putzt ganz ungemein. So albern war er, ich versichere Sie.« Dabei war er im höchsten Grade aufdringlich. Er ließ nicht von mir ab, obgleich ich ihn niemals anders als mit Ironie behandelte. Einmal machte er mir eine Szene, bei der er beinahe weinte. »Ich bitte Sie, ein Mann, der weint.«
»Er muss Sie sehr verehrt haben«, sagte Morton leise.
»Aber was ging mich das an?« rief sie erstaunt, indem sie sich an ihrem Sandberg zur Seite wandte.
»Sie sind grausam, Fräulein Toni.«
»Sind Sie immer grausam? Sagen Sie mir, Sie haben diesen Herrn Grünlich nicht leiden können, aber sind Sie jemals einem anderen zugetan gewesen? Manchmal denke ich, haben Sie vielleicht ein kaltes Herz? Eines will ich Ihnen sagen. Es ist so wahr, dass ich es Ihnen beschwören kann. Ein Mann ist nicht albern, weil er darüber weint, dass Sie nichts von ihm wissen wollen. Das ist es. Ich bin nicht sicher, durchaus nicht sicher, dass ich nicht ebenfalls... Sehen Sie, Sie sind ein verwöhntes, vornehmes Geschöpf. Mokieren Sie sich immer nur über die Leute, die zu Ihren Füßen liegen? Haben Sie wirklich ein kaltes Herz?« Nach der kurzen Heiterkeit begann nun plötzlich Tonis Oberlippe zu zittern. Sie richtete ein paar großer und betrübter Augen auf ihn, die langsam blank von Tränen wurden, und sagte leise: Nein. Morton, glauben Sie das von mir?
Das müssen Sie nicht von mir glauben.
Ich glaube es ja auch nicht, rief Morton mit einem Lachen, in dem Ergriffenheit und mühsam unterdrückter Jubel zu hören war. Er wälzte sich völlig herum, so dass er nun auf dem Bauche neben ihr lag, ergriff, indem er die Ellenbogen aufstützte, mit beiden Händen die ihre und sah mit seinen stahlblauen, gutmütigen Augen entzückt und begeistert in ihr Gesicht.
»Und Sie mokieren sich nicht über mich, wenn ich Ihnen sage, dass...«
»Ich weiß, Morton«, unterbrach sie ihn leise, während sie seitwärts auf ihre freie Hand blickte, die langsam den weichen weißen Sand durch die Finger gleiten ließ.
»Sie wissen.
Und Sie...
Sie, Fräulein Toni?«
»Ja, Morton. Ich halte große Stücke auf Sie. Ich habe Sie sehr gern. Ich habe Sie lieber als alle, die ich kenne.«
Er fuhr auf, er machte ein paar Armbewegungen und wusste nicht, was er tun sollte. Er sprang auf die Füße, warf sich sofort wieder bei ihr nieder und rief mit einer Stimme, die stockte, wankte, sich überschlug und wieder tönend wurde vor Glück:
»Ach, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Sehen Sie, nun bin ich so glücklich wie noch niemals in meinem Leben.«
Dann fing er an, ihre Hände zu küssen.
Plötzlich sagte er leiser: »Sie werden nun bald nach der Stadt abreisen, Toni.
Und meine Ferien sind in 14 Tagen zu Ende. Dann muss ich wieder nach Göttingen.
Aber wollen Sie mir versprechen, dass Sie diesen Nachmittag hier am Strande nicht vergessen werden, bis ich zurückkomme
und Doktor bin
und bei Ihrem Vater für uns bitten kann, so schwer es sein wird, und dass Sie unterdessen keinen Herrn Grünlich erhören werden?
Oh, es wird nicht lange dauern, passen Sie auf. Ich werde arbeiten wie ein... und es ist gar nicht schwer.«
»Ja, Morton«, sagte sie glücklich und abwesend, indem sie seine Augen, seinen Mund und seine Hände betrachtete, die die ihren hielten. Er zog ihre Hand noch näher an seine Brust und fragte gedämpft und bittend: »Wollen Sie mir daraufhin nicht... darf ich das nicht bekräftigen?«
Sie antwortete nicht, sie sah ihn nicht einmal an. Sie schob nur ganz leise ihren Oberkörper am Sandberg ein wenig näher zu ihm hin, und Morton küsste sie langsam und umständlich auf den Mund. Dann sahen sie nach verschiedenen Richtungen in den Sand und schämten sich über die Maße.
10. Teuerste Demoiselle Buddenbrook, wie lange ist es her, dass Unterzeichneter das Angesicht des reizendsten Mädchens nicht mehr erblicken durfte? Diese so wenigen Zeilen sollen Ihnen sagen, dass dieses Angesicht nicht aufgehört hat, vor seinem geistigen Auge zu schweben, dass er während dieser hangenden und bangenden Wochen unablässig eingedenk gewesen ist, des köstlichen Nachmittages in ihrem elterlichen Salon, an dem sie sich ein Versprechen, ein halbes und verschämtes zwar noch, und doch so beseligendes, entschlüpfen ließen. Seitdem sind lange Wochen verflossen, während derer sie sich behufs Sammlung und Selbsterkenntnis von der Welt zurückgezogen haben, so dass nun wohl hoffen darf, dass die Zeit der Prüfung vorüber ist. Endes Unterfertigter erlaubt sich, Ihnen, teuerste Demoiselle, mit folgendes Ringlein als Unterpfand seiner unsterblichen Zärtlichkeit hochachtungsvollst zu übersenden. Mit den devotesten Komplimenten und liebevollsten Handküssen zeichne als dero Hochwohlgeboren ergebenster Grünlich.
Lieber Papa,
oh Gott, wie habe ich mich geärgert!
Beifolgenden Brief und Ring erhielt ich soeben von Grr, so dass ich Kopfweh vor Aufregung habe und weiß ich nichts Besseres zu tun, als beides an dich zurückgehen zu lassen. Grr will mich nicht verstehen und ist das,
was er so poetisch von dem Versprechen schreibt, einfach nicht der Fall, und bitte ich dich so dringend, ihm nun doch kurzerhand plausibel zu machen, dass ich jetzt noch tausendmal weniger als vor 6 Wochen in der Lage bin, ihm mein Ja-Wort fürs Leben zu erteilen und dass er mich endlich in Frieden lassen soll. Er macht sich ja lächerlich. Dir, dem besten Vater, kann ich es ja sagen, dass ich anderweitig gebunden bin an jemanden, der mich liebt und den ich liebe, dass es sich gar nicht sagen lässt. O Papa, darüber könnte ich viele Bogen vollschreiben. Ich spreche von Herrn Morten Schwarzkopf, der Arzt werden will und, so wie er Doktor ist, um meine Hand anhalten will. Ich weiß ja, dass es Sitte ist, einen Kaufmann zu heiraten, aber Morten gehört eben zu dem anderen Teile von angesehenen Herren, den Gelehrten. Er ist nicht reich, was wohl für dich und Mama gewichtig ist, aber das muss ich dir sagen, lieber Papa, so jung ich bin, aber das wird das Leben manchen gelehrt haben, dass Reichtum allein nicht immer jeden glücklich macht. Mit 1000 Küssen verbleibe ich, deine gehorsame Tochter, Antonie. PS, der Ring ist niedriges Gold und ziemlich schmal, wie ich sehe. Meine liebe Toni, dein Schreiben ist mir richtig geworden. Auf seinen Gehalt eingehend teile ich dir mit, dass ich pflichtgemäß nicht ermangelt habe, Herrn Grr über deine Anschauung der Dinge in geziemender Form zu unterrichten. Das Resultat jedoch war derartig, dass es mich aufrichtig erschüttert hat. Du bist ein erwachsenes Mädchen und befindest dich in einer so ernsten Lebenslage, dass ich nicht anstehen darf, dir die Folgen namhaft zu machen, die ein leichtfertiger Schritt deinerseits nach sich ziehen kann. Grr nämlich brach bei meinen Worten in Verzweiflung aus, indem er rief, so sehr liebe er dich und so wenig könne er deinen Verlust verschmerzen, dass er willens sei, sich das Leben zu nehmen, wenn du auf deinem Entschlusse bestündest. Da ich das, was du mir von einer anderweitigen Neigung schreibst, nicht ernst nehmen kann, so bitte ich dich, deine Erregung über den zugesandten Ring zu bemeistern und alles noch einmal bei dir selbst mit Ernst zu erwägen. Meiner christlichen Überzeugung nach, liebe Tochter, ist es des Menschen Pflicht, die Gefühle eines anderen zu achten. Und wir wissen nicht, ob du nicht einst würdest von einem höchsten Richter dafür haftbar gemacht werden, dass der Mann, dessen Gefühle du hartnäckig und kalt verschmähtest, sich gegen sein eigenes Leben versündigte. Das eine aber, welches ich dir mündlich schon oft zu verstehen gegeben, möchte ich dir ins Gedächtnis zurückrufen, und freue ich mich, Gelegenheit zu haben, es dir schriftlich zu wiederholen. Denn obgleich die mündliche Rede lebendiger und unmittelbarer wirken mag, so hat doch das geschriebene Wort den Vorzug, dass es mit Muße gewählt und gesetzt werden konnte, dass es feststeht und in dieser vom Schreibenden wohlerwogenen und berechneten Form und Stellung wieder und wieder gelesen werden und gleichmäßig wirken kann. Wir sind, meine liebe Tochter, nicht dafür geboren, was wir mit kurzsichtigen Augen für unser eigenes, kleines, persönliches Glück halten. Denn wir sind nicht lose, unabhängige und für sich bestehende Einzelwesen, sondern wie Glieder in einer Kette. Und wir wären, so wie wir sind, nicht denkbar ohne die Reihe derjenigen, die uns vorangingen und uns die Wege wiesen, indem sie ihrerseits, mit Strenge und ohne nach rechts und links zu blicken, einer erprobten und ehrwürdigen Überlieferung folgten. Dein Weg, wie mich dünkt, liegt seit längeren Wochen klar und scharf abgegrenzt vor dir, und du müsstest nicht meine Tochter sein, nicht die Enkelin deines in Gott ruhenden Großvaters und überhaupt nicht ein würdig Glied unserer Familie, wenn du ernstlich im Sinne hättest, du allein, mit Trotz und Flattersinn deine eigenen unordentlichen Pfade zu gehen. Dies, meine liebe Antonie, bitte ich dich in deinem Herzen zu bewegen. Deine Mutter, Thomas, Christian, Clara und Clotilde, welch letztere mehrere Wochen bei ihrem Vater auf Ungnade verlebt hat, auch Mamsell Jungmann grüßen dich von ganzem Herzen. Wir freuen uns alle, dich bald wieder in unsere Arme schließen zu können. In treuer Liebe, dein Vater.